Herzlich willkommen zu Teil 3 mit Georg Obermeier. Ja, wir haben jetzt schon in Teil 1 viel über dich erfahren, in Teil 2 noch ein paar weitere Informationen und in Teil 3 möchte ich ganz kurz mit einer Kleinigkeit starten, die ich heute irgendwie gesehen habe. Und zwar haben wir in unserem Podcast, das muss ich jetzt auch mal kurz erzählen, unsere Top-Folge unseres Podcasts hat jetzt letztens die 200 Streams erreicht. Und das war kein geringerer als die mit Bastian Allgeier. Und ich habe gesehen, dass ihr ja auch schon gemeinsam irgendwie euch unterhalten habt und euch scheinbar auch ein bisschen kennt und austauscht. Und da wollte ich mal fragen, wie da denn eigentlich die Zusammenarbeit oder wie da die Connection hergestellt worden ist zwischen euch.
Ja, wir hatten natürlich über die Jahre immer wieder auch zu tun miteinander. Ich bin jetzt niemand, der jede Woche irgendwie eine Supportanfrage an den CMS-Entwickler stellt, sondern versuche mich meistens dann schon irgendwie selbst durchzubeißen. Aber natürlich hat sich das immer wieder ergeben. Und Kirby ist ja auch stark personifiziert durch den Bastian an der Stelle. Deswegen gab es immer wieder ein paar Schnittpunkte über die Jahre. Und jetzt konkret diesen, finde ich, auch sehr schönen Vortrag, den wir da zusammen gemacht haben, das schöne Webinar, ist eigentlich entstanden aus einem anderen Webinar, das ich zu dem Thema gemacht hatte mit ein paar Partnern, die ich aus der Schweiz eben kannte damals, wo wir das Thema aus ein bisschen mehr einer Business-Perspektive beleuchtet hatten. Ja, und er fand das spannend. Dann war es nur als Deutsch erhältlich. Dann gab es Leute in der Community, die das gerne hören wollten, aber nur Englisch sprechen. Und ja, dann fand ich das damals eine total coole Geschichte, da auch mit dem Marc Thiele von Beyond Tellerrand zusammen einen coolen Abend irgendwie zu verbringen und über dieses Projekt zu sprechen. Genau. Schöne Sache. Cool. Denke ich immer wieder gerne zurück daran.
Ja, ich habe auch das Gefühl, der Marc Thiele, Marc, wenn du das hier hörst, ich mache jetzt den Aufruf, du fehlst uns in unserer Reihe. Der Vitali war da, der Georg war jetzt da und der Bastian war da. Marc, du fehlst uns hier irgendwie. Also wir müssen mal da gucken, dass wir das auch irgendwann nochmal hinbekommen. Weil das ist irgendwie immer eine komische Sache, wenn man dann mal so schaut, auch bei LinkedIn oder so. Ja, kennt Bastian, kennt Georg, kennt den und den. Und ich denke mir, ja, alles klar, ihr kennt euch einfach alle untereinander. Ist ja schön. Also ist ja echt wie so eine kleine Family irgendwie, die man da irgendwie hat. Ich weiß nicht, warst du auch schon mal auf der Beyond Tellerrand aktiv? Oder?
Aktiv leider nicht, aber ich war oft dort. Die letzten paar Jahre nicht, aber so in den Anfangsjahren auch viel, oft in Düsseldorf und dann noch einmal in München. Ja. Einmal, ich glaube, sie war einmal in München, aber in Düsseldorf war ich 3-4 Mal und das war, ja, das waren auch so magische Konferenzerlebnisse, muss ich sagen. Das ist so die Art von Konferenz, die nachher eine ganz andere Stimmung irgendwie noch mehr erzeugt und wo du jetzt gar nicht so sehr im Sinne von, ich programmiere jetzt heute irgendwas anders oder ich habe irgendwie was gelernt, wie ich jetzt ein JavaScript, ein Array umwandle oder keine Ahnung was, aber mehr so eben im Hinblick auf eine Inspiration oder auf, du fühlst dich einfach irgendwie anders und gehst wieder frischer an irgendwelche Themen ran. Da ist Beyond Tellerrand schon irgendwie so der Nordstern, glaube ich, in der Konferenzlandschaft.
Ja, sau cool. Ja, auf jeden Fall. So, Dominik, du darfst.
Ja, damit ist raus. Marc, du bist herzlich eingeladen in unserem Podcast. auch nochmal von mir offiziell. Aber wir bleiben nochmal beim Thema Kirby. Und du hattest da einen Talk auch erwähnt und ich habe mir das auch angesehen, über was ihr da gesprochen habt. Und da gab es ein paar Konzepte oder auch noch in anderen Talks, die du gemacht hast, die ich sehr spannend fand, was das Thema Kirby angeht und die so ein bisschen über den Standard-Stack so hinausgehen, sage ich jetzt mal, ja. Und eins der Dinge, die du da erwähnt hattest, das fand ich sehr, sehr, wirklich sehr spannenden Ansatz, wo du von dem Konzept Curation versus Creation gesprochen hast, ja, also Content zu erstellen oder auch zu verwalten und das Ganze zu lösen mit zwei CMS, ja, also irgendwie nicht nur eins zu haben, sondern zwei. Magst du den Ansatz nochmal kurz erklären und jetzt so ein bisschen Zeit später wäre das immer noch so ein Ansatz, den du immer noch so wählen würdest, also hat er sich bei dir gefestigt?
Genau, ich würde vielleicht kurz so die Idee einmal kurz aufreißen. Also die Idee war einfach zu sagen, okay, wir machen kein klassisches Headless, weil Headless ja immer oft auch heißt, dass das Frontend-System eigentlich relativ doof irgendwie auch ist. Das rendert eigentlich nur in Anführungszeichen Daten raus. Und da hat dann in vielen Fällen irgendwie eine Pflegefähigkeit gefehlt, die eher website-nah war. Und ich komme ja so aus diesem ganzen Cross-Media-Publishing und so aus dieser reinen Lehre des strukturierten Inhalts und des medienneutralen Inhalts. Und da war einfach die Idee zu sagen, okay, ich habe jetzt ein CRM-Backend-System, das eben sehr, sehr medienneutral unterwegs ist, wo ich jetzt Produktdaten, aber auch jetzt ein FAQ oder andere strukturierte Daten verwalte, die erstmal nichts mit der Webseite zu tun haben und die ich mir für viele andere Dinge auch nutzen kann oder könnte. Und dieses CMS steht quasi so für sich. Und dann habe ich noch mal ein zweites System, das die Webseite quasi ausmacht. Das dann aber auch klassisch delivered. Also das nicht noch mal ein Headless-Ansatz quasi nach vorne fährt, sondern das dann schon in dem klassischen, wenn es Kirby war, PHP-Stack quasi seine Frontend-Templates macht. Und da kann ich dann so lustige Dinge machen wie SEO-Descriptions oder vielleicht auch mal eine narrative Seite noch mal anders aufbauen oder einer strukturierten Inhaltsgeschichte aus diesem API-System quasi nochmal eine gestalterische Ebene drauf layern. Also so Content Layering quasi auch zu machen im Sinne von, du hast hier medienneutrale Daten, was fehlt uns, um die Medien spezifisch zu machen? Okay, SEO-Texte, okay, vielleicht ein Skinning, vielleicht irgendwie nochmal eine Gestaltungskonfiguration in irgendeiner Ausprägung und dann geht es quasi in die Ausgabe rein. Das ist so grob das Konzept, das da dahinter war. Das habe ich 2-3 Mal eben auch so implementiert oder machen können. Und das finde ich erstmal auch nach wie vor sinnvoll. Was man aber aus heutiger Sicht so ein bisschen einordnend sagen muss, ist natürlich, dass sich einerseits das Thema, gibt es noch andere Medien außer dem Web, heute auch anders stellt, wie das vielleicht vor 5 Jahren der Fall war. Also für viele Kunden ist heute das Web einfach der zentrale Informationskanal. Das heißt, man kann natürlich sich auch ein Stück weit manchmal davon verabschieden, zum sagen, ich will so diesen puren medienneutralen Content zwingend haben, sondern ich kann manchmal schon in Kauf nehmen, dass hier auch eine SEO-Description mit rein verwaltet wird, wenn ich dafür Komplexität reduziere. Weil natürlich dieses Setup auch Komplexität steigert, wenn ich sowas aufbaue. Heute würde ich das tatsächlich eher so denken, dass ich sage, was sind denn die domänenspezifischen Dinge, die Sinn machen, ins Teilsysteme aufzulösen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe einen ganz starken Produktteil, dann würde es ja Sinn machen, ein PIM-System sich zu überlegen. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt irgendwie was eher in Richtung Kundendaten geht, dann hänge ich vielleicht ein CM, ein CDP oder sowas noch mit dran. Und dann halt vielleicht ein CMS zum Beispiel zu verwenden. Und das ist aber schon das Website-CMS und das vereinnahmt wieder andere Daten quasi mit und hat dann vielleicht wieder einen Headless-Ausgang vorne raus oder einen integrierten Ausgang. Also dieses Systemgrenzen ziehen, würde ich sagen, kann man auch weiterhin so denken, aber dann nur unter dem Ansatz, dass ich wirklich diese Systeme, die in dem Backend habe, auch definitiv wieder verwenden möchte. Ansonsten ist das ein Komplexitätssteigerer natürlich. Wenn ich nur die Webseite damit betreibe, dann kann ich mir den Aufwand auch sparen, weil dann geht es eigentlich nur darum, dass ich Felder auf 2 Systeme verteile erstmal. Und das würde ich nur machen wollen, wenn ich verschiedene Stakeholder und verschiedene Kanäle quasi damit bespiele.
Wie schafft man es an der Stelle denn, das führende System zu ermitteln? Also gerade hatten wir auch so einen Fall, wo wir nicht genau wussten, okay, was ist jetzt das führende System? Der Shop oder die Webseite? Also wir hatten quasi den Fall, dass das eher ein größerer Content-Anteil vorhanden ist, aber auch Produkte mit einem Shop. Und am Ende hat natürlich keine Shop-Software der Welt irgendwie die Möglichkeiten, die vielleicht auch ein CMS bieten könnte, was Flexibilität von Inhalten geht, dann willst du vielleicht die Produktbeschreibung, dann willst du wieder deine verschiedenen Module zur Verfügung haben, dann willst du wieder das haben. Wie bringt man sowas unter einen Hut? Oder hast du da auch schon Ansätze, wo du sagst, okay, ich habe jetzt mal ein Produkt aus einem PIM, dann habe ich aber ja auch, brauche ich ja die Funktionalität von einem Shop, die kommt ja nicht aus dem PIM, sprich, ich brauche irgendein Shop-System, dann habe ich das Shop-System, das braucht die PIM-Daten, dann brauche ich vielleicht aber noch weitere Daten für eine Startseite, für irgendwelche Zwischenseiten, komplexere Seiten. Also ich rede nicht von einer Datenschutzseite jetzt, wo man einfach nur Texte runterrotzt, sondern wirklich auch ausgestaltete Module oder sowas eben hat. Da brauche ich ja dann eigentlich wieder ein CMS oder halt irgendwelche Möglichkeiten, da wieder Inhalte einzuspielen. Also wie bekommt man auch so komplexe Sachen jetzt unter einen Hut? Weil theoretisch bräuchte ich jetzt 4 Systeme mit einem PIM, mit einem vielleicht sogar einem DAM, mit einem CMS und dann brauche ich eigentlich ja so meine Art Proxy.
Ja, oder du hast einfach ein Frontend, das alles zusammenbindet. Das ist natürlich die andere Option. Und ich glaube, das würde ich auch ganz stark aus, von den Anforderungen her ausleuchten, ob es quasi ausreicht, dass das Shop-System direkt ein Frontend bespielt oder ob dazwischen nochmal ein Redakteur eingreifen muss. Also ob es quasi so sein muss, dass ich jetzt eine Produktseite nochmal irgendwie kuratiere dann eben im Sinne von, da würde ich jetzt gerne was gestalten oder auch vielleicht Custom-Blöcke einfügen oder solche Sachen, dann musst du es ja zwangsläufig über das CMS fast führen. Dann ist eigentlich nur noch die Frage, ob das CMS dann auch das Delivery macht oder ob dann noch mein Headless-Ansatz quasi mit reinspielt. Ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich hier eher versuchen, Komplexität zu reduzieren und das CMS nur da zu den Produkten ins Boot zu holen, wo das CMS auch was zu den Produkten wissen muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Startseite machen möchte mit Teasern, dann muss das CMS wahrscheinlich die Produkte auswählen können. Also muss ich das irgendwie zumindest API-mäßig angebunden haben, dass ich die in meinen Picker reinbekomme. Aber vielleicht reicht das auch schon völlig aus und das CMS kann wieder an ein Frontend-System die IDs wieder übergeben und das Frontend-System bindet wieder alles zusammen. Das finde ich erstmal nicht so unsmart, das so zu machen. Weil sonst bist du ja schon zwangsläufig fast wieder in der Situation, du musst Importe schreiben, du musst irgendwie Daten von A nach B schaufeln und vielleicht auch sogar über Bande die Geschäftslogik übers CMS abbilden. Also genau. Das spricht für mich schon erstmal stark für den Headless-Ansatz, sofern das Shop-System sowas natürlich auch zulässt. Das ist dann ja quasi die nächste Frage, ob das alles so gut wegabstrahiert ist, dass ich alle Dinge, die ich quasi als Geschäftslogik ansteuern möchte, auch über eine API verwenden kann. Also zum Beispiel ein Shopify kann. Aber du verlierst dann natürlich auch ein bisschen Convenience dieser Entwicklerplattform an der Stelle. Genau, aber eigentlich würde ich also da am ehesten dazu tendieren, dann ein separates Frontend-System zu bauen und das CMS so wenig wie es geht mit den Produkten zu verbinden. Dann eine lose Kopplung irgendwie zu schaffen und dann vom Frontend-System ausgehend stark in die Geschäftslogik wieder zu gehen.
Jetzt hatten wir das Thema, Alex hat das Thema DAM auch schon mal angesprochen. Ich weiß aus einem letzten Webinar von dir, Georg, dass du das auch schon mal mit Kirby verbunden hast, quasi eine externe zentrale Verwaltung für Medien hattest und das letztendlich mit Kirby verbunden hattest. Wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr dann trotzdem ganz normal, habt ihr da Datenimporte gemacht oder wie war da die Technik dahinter? Es wurde nur ganz kurz angeschnitten im letzten Webinar, aber mich hat jetzt nochmal interessiert, okay, wie habt ihr es denn technisch gelöst?
Ja, das ist tatsächlich, finde ich, eines der großen Argumente, die in manchen Pitches dann auch für Kirby am Schluss spricht, nämlich diese Third-Party-Datenintegration. Das gibt es ja für Pages auch, aber wir haben das hier für Files eben integriert und Kirby nennt das ja Virtual Pages oder Virtual Files. Ja. Und im Prinzip sieht das eigentlich einfach so aus, dass das DAM-System muss natürlich eine API bereitstellen und diese API gibt dir irgendeine Datenstruktur und die holst du dir ab, schmeißt die in den Cache rein. Das heißt, du importierst es technisch nicht, sondern es ist einfach nur eine Cache-Datei, die produziert wird. Und dann hast du irgendwie eine JSON-Struktur, die du quasi durch iterieren kannst und die transformierst du wieder in die Kirby-Files. Das klingt relativ einfach und es ist auch gar nicht so viel schwieriger. Natürlich gibt es dann im Detail schon Dinge, die man auch beachten muss. Aber im Prinzip ist das Drittsystem für die IDs dieser Files verantwortlich. Das heißt, da wird die ID definiert und diese ID verwende ich dann wieder auch in Kirby als UID quasi und steuere so dann quasi auch die Verbindung. Und im Prinzip gibt es dann eigentlich nur noch einen Hook-Prozess von dem DAM-System in Kirby rein. Wenn halt ein Update passiert, dann wird in Kirby dieser Cache geleert und wird dann quasi direkt wieder aufgebaut. Und dann sind die Daten wieder da, aber du hast eben keinen technischen Import, sondern nur dieses Cache-File quasi einmal ausgetauscht. Und eigentlich war es das auch schon. Und das ist, finde ich, so ein Riesen-Charme. Sowas kannst du in der Prototypisierung in einem halben Tag mal eben implementieren oder vielleicht sogar in einer Stunde, wenn du schon Code stehen hast. Und dann hast du eigentlich ein Drittsystem angebunden. Du kannst es natürlich jetzt noch nicht dadurch bearbeiten und so weiter. Und dann kommt es ja wieder darauf an, wie bearbeitet man das Ganze. Also ich hatte jetzt in einem Projekt, war eben PIMCore quasi das DAM-System. Und das war da auch das führende System. Das heißt, Kirby, das CMS, hat in dem Fall nur die Daten integriert. Redakteure konnten die Bilder auswählen oder die Videos auswählen, aber die konnten nichts damit bearbeiten. Alles, was bearbeitet werden musste, musste in dem DAM-System gelöst werden, weil da auch ein relativ sophisticated Freigabeprozess zum Beispiel wieder drauf war.
Ja, macht ja auch irgendwo Sinn, weil sonst hast du ja da wirklich Two-Way-Geschichten und denkst ja, da bist du ja auch bekloppt.
Ja, ich habe es aber auch schon anders tatsächlich gebaut. Also ich habe jetzt auch mit Cloud for Images, Cloud for Documents, solche Storage-Lösungen oder Cloud for R2, Buckets, wo man im Prinzip ein komplettes CRUD dann quasi auch implementieren kann und du auch dann die Update-Prozesse wieder über APIs anbindest. Und das ist auch nicht so viel schwieriger, weil da auch gute Abstraktionen existieren. Du überschreibst dann quasi die Delete, Read, Write, Content-Methoden, die halt im Prinzip mit einer API sprechen. Und unter der Haube auch immer nur den Cache auszwappen. Also die Mechanik bleibt dann trotzdem relativ gleich. Und ja, das finde ich so einen großen Charme eigentlich von dem System. Das habe ich selten in anderen Systemen schöner gelöst gesehen, weil die natürlich immer das ganz stark vereinnahmen wollen und häufig keine Abstraktion dafür haben, dass man sowas Essentielles wie eine Page oder eine File oder vielleicht auch ein User quasi von extern sich irgendwie anziehen kann. Genau, also eigentlich keine schwierige Implementierung. Es gibt, glaube ich, mittlerweile auch ein Cookbook bei Kirby dafür. Und kann man mit jedem dieser Services eigentlich cool machen, sofern eine API bereitstellt. Oder auch Cloudinary zum Beispiel kann man genauso anbinden. Relativ coole Geschichte und muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich da eigentlich fast der Meinung bin, vielleicht ist das auch so eine Schwachstelle von Kirby an der Stelle, Files im Filesystem zu halten, skaliert nicht endlos. Gerade wenn du auch ein Git noch mit drüber ziehst, kann das mal irgendwann auch um die Ohren fliegen. Deswegen würde ich tendenziell, sobald ich weiß, dass ein Projekt eine gewisse Komplexität hat und das mit Kirby gebaut wird, eigentlich empfehlen schon fast, sich irgendeinen Third-Party-File-Service zu suchen. Und wenn es eben so ein Bucket in irgendeiner Form, ein R3-Bucket, bei welchem Dienstleister auch immer in der Cloud oder Cloud for Images oder eben halt einer, der auch mehr Geld kostet, für sowas ausgerichtet ist, weil dann hast du die Files aus deinem Filesystem raus. Und das hält das ganze System viel schlanker am Schluss.
Ja, vor allem hat man ja auch den Vorteil, dass wahrscheinlich der Media Cache auch nicht aufgebläht wird mit verschiedenen Responsive Image Größen. Das läuft ja dann alles über die Cloud. Auch da ist ja auch wieder ein Vorteil, ne? Serverlast oder man hat es wirklich ausgelagert an der Stelle. Ja, wunderbar. Cool. Also das fand ich sehr interessant, hat mich sehr interessiert, weil klingt erstmal so, ja, wie machst du das eigentlich? Aber jetzt, wo du es erzählt hast, mit den Virtual Pages bzw. Virtual Files, das ist halt genau so der Schlüssel in Kirby, womit man dann eben auch ziemlich gut andere Quellen einbinden kann, ja. Cool. Gibt's noch was in deinem Kirby-Baukasten, was du so gezaubert hast die letzten Jahre? Weil das klingt schon so ein bisschen so, als findest du auch immer mal Wege, die jetzt nicht im Cookbook stehen oder die vielleicht nicht in der Doku stehen. Gibt's da so Sachen, wo du sagst, ey, ja, eigentlich, das war schon ziemlich cool mit Kirby zu lösen, halt on top zu bauen als Plugin in Anführungszeichen?
Ja, leider fällt aus dem, was ich meistens mache, kein Standard-Plugin raus am Schluss. Das ist manchmal auch schade. Es gab viele coole Details über die Jahre, wo ich mit beteiligt war oder die ich mitbauen durfte. So für mich jetzt die Highlights der letzten Projekte war einerseits eben diese Live-Preview. Das kam jetzt lustigerweise auch parallel als Community-Plugin raus. Ich habe es selber gebaut, in einer wahrscheinlich relativ ähnlichen Ausprägung. Ist auch technisch keine Rocket Science. Wo sich aber auch wieder relativ schön halt zeigt, du kannst ja den Kirby jede Komponente irgendwie auswechseln, du kannst den Blockbild auch nochmal mit was anderem anreichen, komplett eigenes UI drüber bauen. Das haben wir, glaube ich, relativ schön gelöst bekommen. Und das ist halt ein echter Gamechanger quasi wirklich für die Redakteure. Das ist sehr, sehr cool. Und dann habe ich jetzt für eben dieses Branded-Projekt, wo es auch das andere Webinar dazu gab, haben wir halt wirklich einen sehr, sehr umfangreichen Approval-Workflow mit Kirby auch gebaut. Und das war auch magisch teilweise. Ich habe da auch nicht ewig dran gearbeitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir kamen da von einer WordPress-Implementierung, die sehr, sehr aufwendig war und wo man halt eben auch häufig gegen das System natürlich arbeiten musste, weil das WordPress in dem Fall auch nicht so dafür gedacht war, dass man da solche komplexen Workflows quasi drauf baut. Und natürlich war jetzt Kirby auch nicht an jeder Ecke des Codes, den ich da bauen musste, ein Zuckerschlecken irgendwie. Man musste sich auch mal was erarbeiten oder mal irgendwo ein paar Ecken gehen. Das ist jetzt ein sehr komplexer, mehrstufiger Freigabeprozess in dem medizinischen Kontext, wo es eben auch stark um regulatorische Aspekte geht. Wo ich auch sagen würde, da haben wir das UI von Kirby sehr, sehr stark erweitern können. Haben da eben wirklich sehr, sehr viel in der User Experience auch reingebracht, wie sich das anfühlt. Und eigentlich nochmal einen komplett neuen Weg, wie die Redakteure in dem Fall auch arbeiten, weil halt alles über Versionen läuft, alles über einen Freigabeprozess läuft, alles auch in den Approval Trail quasi auch einfließt, der nachher eine dokumentatorische Pflicht auch erfüllt. Und das sind dann am Schluss in so einem großen Projekt schon auch die Gründe, warum man sich für so ein CMS dann auch entscheidet. Mhm. Dass man sagt, man kann sowas eigentlich implementieren und es fühlt sich nicht an, wie wenn man das System missbraucht irgendwie, wenn man da gegen das System arbeiten müsste. Und am Schluss kommt eine Usability raus, die dann auch von den Stakeholdern, die vielleicht nicht so häufig mit dem System arbeiten, weil sie vielleicht einmal im Jahr einen neuen Inhalt freigeben müssen in ihrem Fachbereich, sich halt so smooth anfühlt, dass man da eigentlich die Friktion quasi komplett auch minimiert oder reduziert bekommt. Genau, leider beides keine veröffentlichten Plugins. aber trotzdem relativ coole Geschichten.
Wenn du dir ein CMS zusammenbauen könntest. Was wären da so die, ich sag mal, drei wichtigsten Features für dich, was ein CMS ausmacht oder was für dich das perfekte CMS ausmacht? Mhm. Jetzt mal losgelöst von der Medienverwaltung oder sowas, aber wirklich drei Top-Features.
Also ich würde dann tatsächlich auch wieder starten mit der Top-Usability, mit einem Fokus auf das Backend-Design und Backend-UX. Das zweite für mich ist schon die Anpassbarkeit, wobei Anpassbarkeit dann auch wieder dann auf die Anforderungen ankommt, aber also als Entwickler hat man natürlich immer Spaß dran, wenn man das System gut anfassen kann, wenn gute APIs existieren. Und ich finde tatsächlich, mal von technischen Aspekten ein bisschen abgesehen, ist das Ökosystem und die Community um CMS herum halt auch sehr, sehr wichtig. Weil es gibt einen unglaublich großen Markt an CMS-Systemen. Kennt ihr auch vom Evaluieren, kenne ich vom Evaluieren. Es ist unglaublich, hinter welchen Türen man plötzlich nochmal ein neues CMS-System häufig findet, das man noch nie gekannt hat. Und das bringt aber am Schluss ja auch alles nichts, wenn die keiner kennt. Also du brauchst irgendwie eine gute Community, ein halbwegs sinnvolles Ökosystem, auch Plugin oder Theme-Entwickler, je nachdem, wie da der Fokus quasi ist. Oder auch gute Integrationen. Also jetzt irgendwie eine Integration mit einem Frontend-Framework, mit einem Nuxt, mit einem Next.js, mit einem Astro, irgendwie ein Starter-Kit. Solche Dinge sind, finde ich, am Schluss schon auch sehr, sehr entscheidend für diese ganze Developer-Experience. Und wie schnell du quasi auch dich da drin bewegen kannst. Für mich persönlich ist es nicht so wichtig, ob das jetzt Symfony hat oder Laravel oder solche Dinge. Das ist vielleicht für andere auch ein Argument, aber also ich würde jetzt immer so, da wiederhole ich mich irgendwie immer auf diese Anpassbarkeit und diese Usability quasi ganz stark schauen. Und alles andere bin ich eigentlich eher der Meinung, kommt dann stark auf die Anforderungen an. Also auf diese 50 Zeilen in meiner Anforderungstabelle, die ich irgendwie abhaken möchte und was dann da am besten quasi den Fit hat und da quasi die Features auch am coolsten irgendwie umsetzt oder erledigt.
Genau, das wäre dann jetzt eher der Umkehrschluss. Also eigentlich sind es keine Features an der Stelle, sondern unverzichtbare Eigenschaften des CMSs eigentlich. Ja. Ne? Also zu sagen, okay, UX ist unverhandelbar, dass die einfach schlecht ist.
Genau.
Also, ja. Das wäre raus, fertig.
Ja. Ja. Oder halt auch zum Beispiel so, wie fühlt sich das Business an? Ist der CMS-Vendor oder die Open-Source-Community, ist die vertrauenswürdig? Oder habe ich das Gefühl, dass die jetzt irgendwie gerade in der Seed-Finanzierung Phase 3 sind und plötzlich anfangen müssen, Geld zu verdienen und wahrscheinlich im nächsten Jahr den Plan so und so quasi kappen oder ein komplett anderes Businessmodell machen? Also auch das sind ja so Aspekte, wenn du mal davon ausgehst, dass vielleicht das System 5 Jahre leben sollte, was jetzt schon ein guter Zeitraum vielleicht heute auch wäre, oder mindestens 5 Jahre, dann würde ich mir auch mal überlegen, wer ist denn der Partner, mit dem ich da arbeite? Oder was war denn in der Vergangenheit? Wurde da mal ein Editor komplett geswappt oder ein Backend komplett geswappt und man musste alles neu machen irgendwie? Passiert das wieder? Was ist die Roadmap quasi, gegen die ich da unterwegs bin? Das sind dann tatsächlich oft die Dinge, wo in der Long Run die Projekte noch am ehesten vielleicht auch wieder scheitern. Mit anderen Sachen arrangiert man sich dann ja häufig auch irgendwann mal.
Ja. Und du wirst auch nie das perfekte CMS irgendwie finden. Also das muss man, da muss man sich, glaube ich, auch einfach von verabschieden, dass es immer Pros und Kontras geben wird. Meistens wirst du dann halt zu dem CMS gehen, wo halt wirklich die Pros überwiegen. Genau.
Ja. Lass mal Kirby mal liegen. Auch wenn ich.
Ja, du bist heute wieder heiß. Mehr. Ja, ich merke das schon. Kirby hat es ja auch abgetan, ich weiß.
Ja, Kirby ist halt, es macht halt Spaß. Ich glaube, das kann der Georg bestätigen. Nun gut.
Nur damit ich auch noch mein CMS mit reinbringe. Zulu hat heute eine Conf angekündigt. Ah, in Wien. Da gab es heute irgendwie Einladungen. Das wird bestimmt auch spaßig.
Wird man dich in Wien sehen?
Ich denke schon, ja. Okay, also im Dezember ist das, ja. Da wird man bestimmt mal kurz vorbeischauen.
Alles klar. Dann machen wir weiter. Vielleicht noch hattest du jetzt schon. Also ich glaube, unsere Zuhörer haben es auch rausgehört. Du guckst sehr stark auch immer nach den Anforderungen, Georg, und passt dich sehr stark oder versuchst auch wirklich für den Kunden die beste Lösung irgendwie zu finden. Und da kommen wir eigentlich ja auch ganz schnell in eine Problematik rein, weil wir wissen alle, Entwicklung, das kostet auch Zeit, man muss sich einarbeiten, das ist alles sehr verschieden, es wird auch immer komplexer. Und irgendwann stellt man sich vielleicht schon die Frage, naja, okay, kann man jetzt vielleicht nicht doch irgendwie ein Part standardisieren? Oder ich kenne das ganz oft, kommt dann der Wunsch auch, gerade wenn man in einer Agentur tätig ist, naja, das wollen wir jetzt halt auch nicht für jeden Kunden neu denken, sondern eigentlich brauchen wir mal einen Standard. Und ich weiß, wie schwierig das ist, gerade weil die Anforderungen immer anders sind, einen Standard zu finden. Wie sind da deine Erfahrungen? Hast du das Thema Standardisierung auf dem Tisch oder hast du es schon aufgegeben oder wie ist da deine Einschätzung zu? Ist das eine Utopie? Ist das möglich? Wie löst man eigentlich Standardisierung im Entwicklungsbereich?
Ja, es ist natürlich, also ich habe das Thema natürlich auch auf dem Tisch und ich kenne das auch aus vielen Diskussionen und ich persönlich bin gar nicht so der riesige Standardisierungsanhänger erstmal, aber ich verstehe natürlich, wie wichtig das ist auf einer Gesamtebene. Ich glaube, man muss einerseits mal ein bisschen überlegen, was standardisiere ich denn überhaupt? Ich meine, ich kann ja auch Prozesse standardisieren oder ich kann standardisieren, wie ich Anforderungen aufnehme oder ich kann Architekturen standardisieren. Ich kann natürlich auch am Schluss sagen, mein Ziel ist es, den echten implementierten Code zu standardisieren. Das ist das, was natürlich Entwickler am meisten wollen, dass ich sage, ich habe eigentlich schon den fertigen Code. Den installiere ich mir vielleicht noch als Dependency rein oder ich maximal copy-paste ich den. Ja. Das ist aber auch das, wo ich die größte Herausforderung tatsächlich sehe. Die anderen Dinge, da kannst du dir, glaube ich, auf einer Skalierung im Unternehmen smart Dinge überlegen. Also zum sagen, okay, ich habe eine Standardvorgehensweise, wie ich mich durch ein Projekt durchbegebe. Ich habe vielleicht 2 oder 3 Standardvorgehensweisen. Oder ich habe einen Standardweg, wie ich Anforderungen verstehe. Oder mir auf einer Ticket-Ebene Requirements aufschreibe zum Beispiel. Oder ich habe 2 Standardarchitekturen oder sowas. Wenn ich jetzt Implementierung wirklich betrachte, bin ich persönlich da eher skeptisch. Und zwar hat es für mich was ganz stark, also einerseits hat es natürlich was mit der Tool-Landschaft in der Firma zu tun. Also habe ich schon verschiedene Tools quasi oder verschiedene CMS-Systeme oder mache ich nur ein CMS-System. Ich glaube, das ist ein Grund, warum viele Agenturen heute auch nur ein CMS noch machen, weil sie standardisieren wollen und weil man nur dann so ein Economics of Scale irgendwie hinbekommt. Denn die Frage ist natürlich, wenn du viele CMS-Systeme machst, welchen Durchsatz hast du an Projekten? Und wenn du dann pro CMS-System nur, sagen wir mal, 2 oder 3 Projekte im Jahr maximal machst, weil du vielleicht nur 2 oder 3 oder 4 Entwickler hast pro Stack, dann wird Standardisierung ja noch schwieriger, weil dann eigentlich jedes Projekt wieder versucht, den Standard zu setzen. Also du kommst ja gar nicht in die Situation, dass das Projekt existiert, das jetzt quasi für 2 Jahre gut ist, so. Sondern du hast ja quasi das eine Projekt gemacht, hast während dem Doing schon wieder so viel gelernt, dass du das nächste Projekt schon wieder ein Stück weit und wenn es bloß 10% sind, anders machen würdest und das übernächste wieder 10% anders. Deswegen bin ich immer eher so ein Fan von diesem Gedanken, zum Sondern, dass jedes Projekt so eigentlich auf den Schultern des vorherigen Projekts ein Stück weit steht. Also ich nutze eigentlich eine immer stärkere Plattform irgendwie, aber ich nehme es in Kauf, dass sich das Projekt auch unterscheidet und dass ich nicht zwingend mein Ding wie ein Produkt denke. Aber das ist eine Sache vom Ansatz. Also ich kann natürlich auch sagen, ich verkaufe Webseiten wie Produkte. Dann habe ich vielleicht 3 Pakete oder wie viele auch immer. Aber dann muss sich der Kunde, und das ist, finde ich, die Sollbruchstelle dabei, auf diese Standardisierung so einlassen. Und das kannst du aus meiner Sicht nur bei bestimmten Budgets überhaupt probieren. Sobald du ein mittleres oder ein größeres Budget hast, wird kein Kunde dieser Welt akzeptieren, dass du ihn quasi nur am Standard entlang orientierst. Das wird zwangsläufig zu Unmut führen. Wenn du einem Kunden ein kleineres Budget verkaufst und klar sagst, das ist unser Standard-Modulbaukasten, der kann genau diese Dinge und das kommt alles aus der Box raus und von mir aus kriegst du eine Abweichung und die zählen wir, dass die so aussieht, dann ist das okay. Aber das ist, denke ich, immer ein Ansatz, wo du schon an der Position der Agentur ja quasi bist. Also was will ich eigentlich erreichen? Ja. Will ich diese großen, mittleren Projekte noch machen? Dann, oder diese eher kleineren? Und bei den größeren, denke ich, kommst du, wenn du wirklich viel Standardisierung erreichen möchtest, was ja auch eine Kann-Option erstmal ist, kommt man wahrscheinlich nicht daran vorbei, die Stacks zu reduzieren. Weil du sonst nicht den Durchsatz an Projekten erreichst.
Ja, also gerade wirklich größere Projekte, da kommt es ja mal vor, da hat man vielleicht 1 im Jahr, weil das sich wirklich so lange zieht und dann hast du verschiedene Teams natürlich auch und machst natürlich auch verschiedene Auslastungen irgendwie über deine Teams verteilt und wenn du dann auch irgendwie noch einen Faktor drin hast, der heißt, ja, hier ist ein anderes System, da ist noch ein anderes System, und dann gehen 2 Jahre rum und dann hat sich eigentlich der Tech-Stack in der Branche eh komplett geändert. Dann fängst du ja eigentlich immer wieder bei Null an. Ja, ist so mein Gefühl jedenfalls, der so entsteht, je größer das Projekt dann auch wird, desto schwieriger wird das auch zu leisten als Agentur.
Ja, und ich denke halt auch, also die Entwickler sind ja immer auch die, die nach Standardisierung rufen, sind aber auch umgekehrt immer diejenigen, die am ehesten gern wieder was anders machen möchten. und also das fängt ja, also jeder von uns ist ja am Markt, der mir entlang unterwegs, wir sehen, jetzt passiert wieder was Neues und es hat gar nicht so sehr nur mit was, ich will was Neues ausprobieren zu tun, sondern ja auch damit, dass ich jetzt weiß, ich habe das Projekt hier, das ist noch mit Webpack gebaut, jetzt würde ich das gerne auf Weed migrieren. So, wie oft habe ich jetzt ein Projekt? Wie oft habe ich die Möglichkeit, das zu migrieren? Und migriere ich dann die alten Projekte nach? Wahrscheinlich nicht. Also hast du schon wieder quasi ein Legacy-Zeug, den du irgendwie rumhängen hast. Und dann migrierst du das auf Weed, dauert das Projekt wieder ein Jahr und in einem Jahr stellt man fest, okay, die Weed-Konfiguration war vielleicht auch nicht so gut oder wir haben da und da noch was gelernt dabei. Dann magst du im zweiten
Projekt. Ja, plus wer zahlt das?
Genau, wer zahlt das?
Wer zahlt das? Ja, ja, ne? Also.
Deswegen, ich bin eigentlich eher so ein Fan, auf einer Architekturebene zu standardisieren, auch bei so einer Partnerauswahl und dann halt vielleicht so Dinge zu tun wie, welche APIs haben wir denn schon alle angebunden und wie binden wir denn die an? Solche Dinge nicht immer wieder neu zu erfinden und vielleicht schon so einen Nukleus auch für so einen Modulbaukasten zu schaffen, aber den musst du wahrscheinlich für jeden Stack separat machen, weil man will ja auch die Stärken des einzelnen Systems ausreizen. finde, da macht es wenig Sinn, quasi ein Textbildmodul für jedes CMS gleich zu konzipieren, weil vielleicht die Pros und Cons von den Systemen sich ja genau da im Pflegekonzept auch unter Umständen unterscheiden. Und genau, also ich denke, da liegt irgendwie so der Hase begraben irgendwie. Man muss wahrscheinlich am Schluss auch ein Stück weit als Agentur akzeptieren, dass nur ein gewisses Level an Standardisierung überhaupt möglich ist, sofern du in diese Boutique-Webseiten, nenne ich das immer, rein möchtest, wo du wirklich auf die Anforderungen des Kunden eingehst. Weil ansonsten baust du eine Webseitenfabrik. Das kann man auch machen, aber da muss ich diesen Ansatz auch klar so positionieren. Und da ist der Markt auch mittlerweile nicht mehr so groß. Ich glaube, die Musik spielt schon in den größeren Projekten und da würde ich immer auch schauen, was ist die Tailor-Made-Architektur, die da am besten dann passt irgendwo. Und dann schon Synergien nutzen im Sinne von, ich habe hier schon mal ein Feature, eine Funktion implementiert oder ich habe da schon mal ein Problem gelöst. Da spare ich mir dann schon ja viel Zeit da draus. Wenn ich jetzt diesen Live-Preview einmal gebaut habe, der erste Kunde hat das natürlich bezahlt. Der zweite Kunde kriegt es irgendwie mit. Das sind dann schon Dinge, wo ich Synergien nutzen kann.
Ja, man kann es halt nicht auf alles übertragen. Ja. Und ist so ein bisschen auch, ja, anwendungsspezifisch gekoppelt, ne? Also, wie gesagt, gerade so ein, ja, eine CMS-Erweiterung, nenne ich es jetzt mal. Ja, klar, die kann vielleicht für jeden Kunden Vorteil bieten. Die sollte ich vielleicht dann auch bei jedem up-to-date halten, ja? Also, da sage ich, okay, da macht es jetzt wenig Sinn, wenn ich jetzt das Beispiel Live-Preview nehme, was vielleicht Plug-and-Play funktioniert, im besten Fall. Da wäre es schade, wenn ich dann irgendwann den ersten Kunde nicht mehr mit Updates vielleicht versorge, ne, sondern da wäre es halt schon sinnvoll, okay, ich halt die Komponente vielleicht schon aktuell in allen Projekten, damit wir da auch kein Chaos stiften letztendlich, aber manche Sachen sind einfach auch so dafür gemacht, dass sie auch ja sich für einen anderen Kunde auch eine andere Richtung entwickeln oder optimiert werden, anders gemacht werden. Ja, also ich sehe das immer wieder als Challenge eigentlich im Alltag, wo man davor steht und sich jetzt fragt, ey, kann ich das standardisieren, könnte ich das für das nächste Projekt eigentlich wieder gebrauchen? Und manchmal muss man ja da auch eine Entscheidung treffen, investiere ich jetzt vielleicht eine Stunde mehr, das wird dafür robuster, oder lasse ich so ein bisschen auf vielleicht einem ja prototypischen Stand, weil ich brauche jetzt keine Konfiguration für den Kunden, da kann ich es vielleicht irgendwie ein bisschen statischer machen, für den nächsten wäre es aber vielleicht cooler, wenn ich es dann doch konfiguriert hätte. Also ich finde es immer ganz schwierig einzuschätzen, wie viel macht man dann auch in der Entwicklung, wie viel macht man konfigurierbar, wie viel denkt man vor und hofft, dass es im nächsten Projekt wieder zum Einsatz kommt. Finde ich immer einen schwierigen Punkt. Da gibt es auch keinen Masterplan. So, ne?
Ja. Ich fand jetzt aber den Punkt sehr gut von dir, Georg, irgendwie zu sagen, okay, das ist eigentlich schon fast schon eine Glaubenssache vom Unternehmen ist oder eine Positionierungssache auch vom Unternehmen zu sagen, okay, wir bauen hier wirklich individuelle Webseiten oder was auch immer individuelles, oder bauen wir hier wirklich einen Baukasten eigentlich nach, und das ist, glaube ich, extrem wichtig, das auch zu verstehen und auch dann an seine Mitarbeiter auch weiterzugeben, zu sagen, okay, passt auf, ihr baut hier einfach individuelle Sachen und das ist hier nicht, ich will jetzt nicht gewünscht sagen, aber es ist einfach nicht gewünscht, irgendwie einen Baukasten anzubieten, sondern wir machen das individuell, je nach Anforderung. Also ich finde das schon, ja, es ist ja wirklich eine Unternehmensentscheidung am Ende auch irgendwo. Ja, genau. Und um zum letzten Thema irgendwie nochmal zu kommen, für heute, weil das ist auch auf jeden Fall eine Unternehmensentscheidung, was jetzt irgendwie kommt. Natürlich müssen wir das Thema auch mit dir mal aufmachen, weil es eben in aller Munde ist. Wir kommen da nicht mehr umweg. Ich war jetzt auf der We Are Developers Konferenz und da war es auch irgendwie ein großes Thema. KI und AI. Wie siehst du denn da die ganze Thematik? Klar, gut, Alex, gute Frage. Wie siehst du die Thematik KI? An welchen Stellen kommst du denn zum Beispiel mit KI in Berührung? Oder wo sagst du, hey, das wäre jetzt mal sinnvoll, hier einen Ansatz zu haben? Wir hatten schon in verschiedenen anderen Gesprächen irgendwie, klar, in der CMS Entwicklung gibt es eigentlich wirklich ein paar Stellen, wo man es wirklich gut zum Einsatz bringen kann, aber jetzt auch in der Content-Erstellung oder so, wo siehst du da so die Möglichkeiten, aber auch vielleicht auch die Risiken, gerade was irgendwie auch rechtliche Sachen angeht, Stichwort auch Fake News vielleicht, ja, oder auch vielleicht auch Unwahrheiten oder nicht Unwahrheiten, sondern nicht korrekte Erstellung von Inhalten oder sowas durch Automatisation. Mhm.
Ja, klar, kein Gespräch ohne KI in diesen Tagen. Genau, natürlich denke ich da auch viel drüber nach. Wir in der Firma denken natürlich auch sehr, sehr viel drüber nach oder probieren auch vieles auch. Ich trenne es für mich immer so ein bisschen, was sind Dinge, die in meiner Arbeit mich weiterbringen. Also jetzt ein Code-Assistent oder irgendwie meinen Text zusammenfassen lassen. Also Dinge, die wir alle wahrscheinlich irgendwie gerade machen. Wo mich gerade ein Code-Assistent manchmal begeistert, manchmal aber auch nervt, aber der jetzt schon einen festen Teil in meinem Arbeitskontext irgendwie eingenommen hat mittlerweile. Das finde ich spannend. Was ich eigentlich noch spannender finde natürlich ist, was kann ich für Kunden da quasi für einen Mehrwert schaffen? Und das trenne ich eigentlich für mich auch noch mehr auf. Einerseits sind so Dinge, wo würde ich jetzt ein CMS zum Beispiel noch mal besser machen? Also das, was du gerade gesagt hast auch, Alex, also Content-Produktion, automatisierte Übersetzungen, Alt-Attribute erstellen, SEO-Descriptions erstellen lassen. Diese Dinge, die sind, glaube ich, total spannend. Und da glaube ich auch, dass wir dann nur an der Oberfläche gerade rumkratzen und dass sich wahrscheinlich dieser Content-Creation-Prozess auch noch mal stärker ändern wird, vermutlich. Vielleicht stellen sich dann auch manche Fragen, die wir vorher hatten, zu Modulbaukasten an irgendeinem Punkt gar nicht mehr so stark, sondern vielleicht wird das auch mehr ein iterativer, geprompteter Prozess teilweise, wie Inhalt entsteht. In vielen Fällen managen die CMS-Systeme ja wirklich nur den Content heute, aber createn den ja nicht. Und dieser Shift zu einem Content-Creation-and-Management-System, glaube ich, wird für viele Systeme am Markt auch nochmal ein echter Paradigmenwechsel sein. Das ist so das eine, was ich eben sehe. Und das andere ist, dass ich sage, was heißt denn das für unsere, die Kunden unserer Kunden quasi? Also was kann ich an unseren Frontends und an unseren Plattformen als solches quasi auch verbessern? Also Recommendation Engines, Personalisierungsfunktionalitäten, eine coole Suche, genau, ja. Filterfunktionen. Und ich glaube, dass da die Musik noch am stärksten spielt. Also ich meine, jeder wird für sich selber Wege finden, wie man effizienter arbeitet mit KI. Und das macht auch schon irgendwie so ein interner Druck irgendwie noch natürlich. Also ich meine, jeder merkt ja, man wird miteinander schneller und hat hoffentlich miteinander auch mehr Zeit für gute Dinge. Aber jetzt aus der Agentur raus denke ich am ehesten noch, wie können wir jetzt alles, was wir tun, quasi mit AI ansprühen oder ansprinkeln irgendwie. Wie können wir da überall jetzt so kleine Features am Anfang, aber dann zunehmend vielleicht auch transformativere Dinge quasi einbauen, um da eine starke Plattform zu schaffen. Und da finde ich es umso spannender jetzt, so ein Ding, wo ich gerade auch viel drauf rumdenke, wie kann man das möglichst agnostisch auch machen im Sinne von möglichst unabhängig vom CMS. Also wie kann eigentlich so ein AI-Layer quasi ausschauen, den ich als Agentur mir irgendwie gebe, und den ich dann vielleicht auch in alle CMS-Systeme wiederum reinhängen kann oder der so Common Tasks irgendwie versucht abzudecken und den natürlich dann auch wieder so zu stricken, dass ich den für den Kunden quasi auch verwenden kann. Also wir machen zum Beispiel auch Text bei uns in der Agentur und dann gibt es irgendwelche Guidelines für Texterstellung. Und wie können wir das wieder reinbringen und sagen, das ist der Voice and Tone, der entwickelt wurde, und den dann wiederum in eine eigene Content Creation quasi zu packen. Und da denke ich mal, bei aller Skepsis, die ich dem Thema gegenüber auch habe und ich glaube auch zu Recht habe, weil man vielleicht schon manche Entwicklungskurven ganz schön weit ausgereizt hat jetzt gerade, glaube ich schon, dass das Potenzial da gerade sich jetzt erst beginnt zu zeigen, wie man das in die Systeme wirklich integrieren kann. Und das,
ich glaube, dass man jetzt auch einfach wegkommt von der, ich sag jetzt mal, Alpha-Phase schon fast, von KI hin zu einer Beta-Phase und fast schon irgendwie an der Production ein bisschen kratzt mittlerweile, wenn immer mehr Leute quasi drauf auf den, der Zug ist es eigentlich nicht mehr, es ist kein Zug mehr, auf den man aufspringt. Eigentlich ist es ja schon eine Technologie, die sich langsam aber sicher halt etabliert und mit der man jetzt halt einfach klarkommen muss irgendwie oder sich arrangieren muss und sagen muss, okay, dann nutze ich sie halt auch. Ich glaube, es ist nicht mehr so weit weg, dass das halt normal wird, diese Technologie. wie bis vor einem halben Jahr oder Jahr war es ja dann eher so, boah, ja, okay, AI, ja, schon mal gehört, schon mal mitgespielt, aber ja, gut, jeder hat schon mal irgendwas bei ChatGPT eingetippt, aber so richtig wirklich in einem produktiven Arbeitsumfeld oder sowas, wahrscheinlich die wenigsten. Gerade Kunden.
Ich fand das spannend, wir hatten ja vorhin auch das Thema UX im Backend irgendwie und ich finde, das trifft auch auf KI zu. Also wenn ich mit KI eine gute Experience habe und das Gefühl habe, oh, die Ergebnisse werden hiermit gut, dann werde ich auch immer wieder darauf zurückgreifen, weil ich das Gefühl habe, okay, das hilft mir wirklich. Ich kriege die Ergebnisse, die ich erwarte damit und ich glaube, da gibt es schon so ein paar Punkte, man muss halt wirklich ausprobieren und für mich ist das Thema Text und Ideenfindung oder Brainstorm mit ChatGPT halt schon irgendwie ein Thema, wo ich sage, okay, ohne würde ich gar nicht mehr arbeiten wollen, weil auf die Schnelligkeit komme ich gar nicht auf so viele Impulse. Ja, da kann ich zwar mit ein paar Leuten reden irgendwie, aber da brauchen wir locker mal eine halbe Stunde. Und da sich so wirklich so diese ja, Sachen rauszupicken, wo man sagt, okay, da habe ich wirklich das Gefühl, das hilft mir gerade weiter. Ich glaube, das wird man auch immer wieder darauf zurückgreifen, einfach weil man eine gute Experience hat. Und der Schlüssel liegt wahrscheinlich wirklich darum, sich die Zeit zu nehmen, immer wieder zu probieren, mal was anderes. Geht das vielleicht auch mit KI? Kann ich das irgendwie verwenden, um einfach auch diese Erkenntnisse zu sammeln? Was löst das bei mir im Alltag?
Absolut, ja. Ich meine, ich denke umgekehrt halt auch, es ist auch eine Technologie, auf die auf dem normalen Gartner-Hype-Cycle irgendwie sitzt, die natürlich jetzt auch sehr, sehr heiß gehandelt ist, wo aber auch sein kann, dass man in einem Jahr merkt, es gibt jetzt doch nicht mehr so viele Entwicklungen, weil technologisch ist es ja dann vielleicht sogar schon relativ ausgereizt. Jetzt geht es halt um die Skalierung irgendwie. Und vielleicht braucht es für den nächsten Schub dann auch nochmal einen neuen technischen Ansatz, um wirklich die allgemeine künstliche Intelligenz zu erschaffen oder was auch immer, weil vielleicht kommt man da jetzt auf dem aktuellen Pfad gar nicht mehr so weiter. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht jetzt schon genügend Anwendungen gibt. Und da glaube ich tatsächlich, wie du auch sagst, dass man wirklich jetzt ja an dem Punkt ist, wo du was vor 2 Monaten probiert hast und in 2 Monaten ist es schon wieder komplett anders, wie gut das funktioniert. Ja. Und ich finde jetzt persönlich so diese Code-Assistenten, das ist ja was ich teilweise jeden Tag irgendwie so sehe, wie das passiert, teilweise erstaunlich dumm und teilweise erstaunlich gut natürlich. Aber ich habe auch viel dabei gelernt. Das ist ja schon mein echter Mehrwert und da muss man auch ein bisschen sagen, nicht jeder Code, den wir jetzt schreiben, gerade als Webentwickler, kratzt jetzt irgendwie an den Möglichkeiten der Computerwissenschaft, sondern wir schreiben ja in vielen Fällen einfach Gebrauchscode, der irgendwelche Daten transformiert oder solche Dinge. Und dann kann man da die Eitelkeit manchmal auch ein bisschen hinten anstellen und so. Und der Vorschlag ist gut genug und der funktioniert auch irgendwie. Oder ist vielleicht auch anders, wie ich den geschrieben habe, aber er passt eben auch ganz gut. Und wenn ich dann viel schneller zum Ergebnis komme, ist er schon extrem viel gewonnen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann da nur bestätigen, es hilft eben, um ja auch einfach auf mal eine Idee zu kommen, falls man nicht weiterkommt. Und dann sagt man vielleicht, okay, so hätten die das gelöst, so hätte die KI das vielleicht gelöst, aber ich sehe jetzt einen anderen Weg, der für mich besser passt. Auch das passiert ja ganz oft. Man sagt, okay, netter Ansatz, aber eigentlich können wir es auch so lösen. Finde ich, kommt dann halt, wenn man mal so einen kurzen Impuls bekommt, wie Sachen auch gelöst werden können. Ja.
Ja, und ich hoffe, dass für viele, die jetzt die Folge hören, das auch ein Impuls war. Das war eine perfekte Überleitung, oder? Das habe ich aufgenommen. weil ich glaube, wir konnten wieder heute viel, viel mitnehmen aus der Folge. Wir haben echt über viel Kirby geredet, wir haben über CMS und Content gesprochen. Wir haben uns die KI nochmal kurz auseinandergedröselt und ich fand es einen sehr sympathischen Gast heute mit dem Georg und freue mich, dass wir dich heute hier hatten und ja, ich hoffe, vielleicht sieht man sich ja sogar mal auf einer Beyond Tellerrand dann, habe ich ja heute auch mitgenommen, dass du da des Öfteren Gast bist und dann würde ich mich darüber sehr freuen und dir gehören jetzt unsere letzten Worte, wenn du noch was sagen möchtest, was loswerden möchtest, Feedback, Anregungen, Wünsche und ansonsten ja, wünsche ich allen einen schönen Resttag. Bis dahin. Tschüss.
Danke, hat Spaß gemacht. Bis dann.
Freut uns.
Ciao. Bis dann.